Sozial geht immer. Der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Hallo und guten Tag zu unserem Podcast Sozial geht immer. Ich bin Susanne Ralf.
Ja, mein Name ist Klaus Wiecher. Ich bin Landesvorsitzender des SOVD hier in Hamburg.
Heute zu Gast haben wir Dr. Rolf Bosse, den frisch gewählten neuen Vorsitzenden des Mietervereins zu Hamburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag.
Ja, Herr Dr. Bosse, schön, dass Sie da sind. Wir wollen ja heute über Wohnungsbau sprechen und über Probleme, was die Miethöhe angeht. Das Bündnis für Wohnen in Hamburg hat sich ja vorgenommen, zusammen mit dem Hamburger Senat, im Jahr 10.000 Wohnungen zu bauen. Das wird ja im Moment nicht geschafft.
Ja, wir haben das Problem, dass die Kosten für das Wohnen, für den Wohnbau immer mehr steigen, dass die Rohstoffe immer knapper werden, dass die Arbeitskräfte weniger werden und dass damit auch wahrscheinlich die Möglichkeiten für den Wohnungsbau, damit dann auch auf die Kosten und vielleicht auch auf eine Rendite zu kommen, immer weniger werden und damit wird es auch unattraktiv.
Es sind ja viele, die im privaten Sektor bauen, also auch Renditen machen wollen. Ist da eine Problematik drin, dass das zu viele sind? Müsste der Staat sich mehr engagieren?
Ja, wir haben ja in Deutschland, setzen wir ja auf privaten Wohnungsbau. Wir haben in den 90er Jahren die Gemeinnützigkeit abgeschafft und haben damit eine Liberalisierung des Marktes eingeläutet. Die ist jetzt sehr weit fortgeschritten und der Staat hat damit immer weniger Einfluss. Das heißt, die Privaten müssen es machen. Und ich denke, das ist ein Problem, weil wir dadurch eben eine gewisse Erwartung haben daran, dass sich das eben auch lohnt und rechnet, nämlich finanziell und nicht unbedingt für die Gesellschaft.
Hamburg hat ja sehr günstige Voraussetzungen an dieser Stelle. Eine große eigene Wohnungsbaugesellschaft, Saga GWG, und was ja immer mit benannt wird, die vielen Genossenschaften. Und es gibt natürlich auch, ich sag mal, gemeinnützig und anders arbeitende Wohnungsbaugesellschaften. Ist dies eigentlich ein Fund, mit dem Hamburg gut agieren könnte?
Ja. Hamburg hat da Potenziale, die es noch weiter wecken kann. Ich würde mal sagen, diese low-hanging fruits, wie man immer so schön sagt, die sind mittlerweile tatsächlich abgeerntet, was den Wohnungsneubau angeht. Und da muss sich jetzt die Stadt Gedanken darüber machen, wie sie möglicherweise da etwas mobilisieren kann bei der Saga oder eben auch bei den Genossenschaften, wie da Anreize geschaffen werden können.
Vielleicht darf ich da nochmal fragen. Es geht, man braucht ja immer Grundstücke, um bauen zu können. Und Hamburg hat ja nur begrenzt Grundstücke, viele sind ja auch in privater Hand. Wie ist das denn zu lösen, also vor allen Dingen mit den Grundstücken, die Hamburg noch zur Verfügung stellen kann? Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auch sagen, Hamburg hat ja auch Firmen, an denen es beteiligt ist. Auch die haben ja Grundstücke. Könnten die natürlich diese Grundstücke auch zur Verfügung stellen?
Denkbar ist das bestimmt, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, welche Bodenstrategie für welches Grundstück der Herr Dressel jetzt verfolgt. Ne? Ich würde auch ganz gerne einfach mal sagen, wir haben viele Möglichkeiten, Stellschrauben, an denen wir drehen können. Wir haben im Augenblick eine bestimmte Situation, die ist, wie sie jetzt ist. Ne? Wir haben einen bestimmten Bestand an Grundstücken oder an Wohnungen, die sind mehr oder weniger städtisch oder privat. Und das Verhältnis dazu ist nach meiner Wahrnehmung eben gestört. Dadurch ergeben sich die hohen Preise fürs Wohnen einerseits und aber auch fürs Eigentum andererseits. Also, wo ich eigentlich gerne drüber sprechen würde, wäre nicht, wie wir jetzt in diesem Jahr alle Probleme lösen können, sondern wie wir unsere Strategie ausrichten können, dass wir meinetwegen in 10 Jahren an einer anderen Stelle stehen, als wir jetzt heute stehen.
Was sind denn da die Punkte, die Sie dem Senat mit auf den Weg geben könnten? Ja, Frau Dr. Stapelfeld ist ja, wenn man so will, die Wohnungsbauministerin, Wohnungsbausenatorin hier in Hamburg. Was kann der Mieterverein zu Hamburg damit auf den Weg geben, damit das besser läuft?
Also wir haben mit auf den Weg gebracht, die Volksinitiativen Keine Profite mit Boden und Miete, die sich ja damit beschäftigen, einmal den Verkauf von städtischem Grund und Boden zu stoppen und andererseits die Neubebauung von städtischem Grund mit bestimmten Mietkosten.
Darf ich da nochmal einhaken? Der Verkauf von städtischen Grundstücken, Das ist ja in der Kritik. Also Genossenschaften beispielsweise möchten ja lieber kaufen.
Ja, richtig.
Ist das denn der richtige Weg, den Sie da mit Ihrer Volksinitiative beschreiten?
Für Hamburg wäre das der richtige Weg. Und für das Wirtschaftssystem, in dem wir gerade drin stecken, ist es vielleicht nicht so optimal. Ne? Also Genossenschaften und andere sagen ja, wir wollen Eigentümer dieses Grundstücks sein, damit wir es auch beleihen können, damit die Banken da uns die Kredite geben und so weiter. So, das heißt, die sagen, wir kommen nicht an Geld, wenn wir nicht das im Eigentum haben. So, jetzt können wir aber sagen, es gibt auch sicherlich andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen, als jetzt immer zur Bank zu gehen und dieses klassische System, ich trage hier eine Grundschuld ein und kriege dann dafür was. Der Staat kann sich doch überlegen, anders zu fördern oder auch Kreditgeber zu sein, ne, wenn die im Erbbaurecht verteilen. Und das sind eben genau diese dahinterliegenden Mechanismen und Abläufe, über die ich gerne sprechen möchte und die ich verändern möchte, natürlich langsam verändern möchte.
Also der Senat müsste nicht nur Grundstücke zur Verfügung stellen, sondern wenn man so will, auch Geld, damit die Genossenschaften und andere gut bauen können.
Ja, darüber müssen wir mal reden. Also der Senat stellt ja über die Investitions- und Förderbank Gelder bereit. Die machen ja eine Wohnungsförderung. Für den öffentlich geförderten Wohnungsbau gibt es eben Geld. Da gibt es Förderprogramme und diese Förderprogramme, die sind in einem bestimmten System. So, und dieses System, darüber können wir mal sprechen, wie sich das vielleicht zeitgemäßer machen lässt heutzutage, um die Ziele, die der Hamburger Senat verfolgt, besser erreichen zu können.
Ja, es gibt ja die Schuldenbremse, wird ja oft eingewandt, nicht? Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass die Finanzen, die Hamburg dann aufbringen müsste, gar nicht über den Haushalt laufen, sondern über einen anderen Weg.
Solche Möglichkeiten gibt es. Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt so tief in der Materie drin. Ich merke nur immer wieder, dass Gelder bereitgestellt werden können, Schuldenbremse hin, Schuldenbremse her, wenn sie erforderlich sind. Und in der heutigen Zeit hier sind wir an so vielen Stellen. Da muss es einfach sein, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden, ne? Für die Geflüchteten, die hier ankommen, für die Menschen, die von der Energiearmut betroffen sind, für die Menschen, die von so vielen anderen Dingen, die im Augenblick passieren, betroffen sind. Und der Wohnungsbau und die Wohnkosten sind ein ganz essentieller Bestandteil davon. Und da sehe ich gar kein Problem, dass das da auch mit reinspielen kann.
Also Hauptproblem in Hamburg ist ja bezahlbarer Wohnraum. So, und die Frage, die sich ja viele stellen, wieso müssen wir dann auch Eigentumswohnungen oder frei finanzierten Wohnungsbau voranbringen? Warum ist beides eigentlich notwendig?
Da gibt es sicherlich verschiedene Antworten darauf. Und die Antwort, die mir immer wieder gegeben wird, ist, dass es gesunde soziale Durchmischung der Stadt geben muss. So. Und in einer Stadt oder überall gibt es immer Menschen, die haben mehr oder weniger Einkommen, die können und wollen sich dann auch mehr oder weniger leisten und die möchten dann eben auch eine Eigentumswohnung haben und die sollen eben auch nicht abwandern müssen, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen.
Also der Punkt hier an der Stelle ist, nicht alle Sozialwohnungen auf einen Platz oder in einem Quartier.
Ja, gibt es ja diese Konzepte und auch der Drittelmix, den das Bündnis für das Wohnen ja verfolgt, soll das ja auch gewährleisten. Ne? Und das ist.
Aber vielleicht darf ich nochmal eben fragen, in Stahlshoop gibt es ja sehr viele Sozialwohnungen und der Senat hat ja dort geplant, weitere Sozialwohnungen zu bauen. Ja, das ist das denn richtig?
Das wird
oder ja, wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich der falsche Weg?
Also es wird jedenfalls von den ansässigen Bürgern dort kritisiert, die Bürgerinitiative dagegen. Und ich denke, wenn wir ein Konzept haben, das also eine Stadtentwicklung gewährleistet, ohne dass wir mit öffentlich gefördertem Wohnraum hier eine Stigmatisierung bekommen, dann kann man auch über noch mehr Sozialwohnungen sprechen, dort, wo es schon welche gibt. Ich will nicht sagen, dass das ein absolutes Ausschlusskriterium ist. Wir müssen das nur vernünftig strukturieren und auch begleiten.
Ja, aber wir gucken nochmal, Beispiel Stahlshoop. Was ja nicht sehr ansehnlich ist, ist das Einkaufszentrum und viele andere Dinge auch. Das hängt doch damit zusammen, dass dort eine geringe Kaufkraft existiert und über noch mehr Sozialwohnungen kriegt man ja auch nicht richtig viel Kaufkraft dorthin. Muss nicht auch deswegen eine andere Form des Wohnungsbaus an dieser Stelle entstehen?
Also ich tue mir jetzt ehrlich gesagt schwer damit, Stahlshoop hier nicht liebenswert und lebenswert zu sehen, weil Stahlshoop ist ein wirklich, also ich bin viel da gewesen aufgrund unserer Arbeit mit insbesondere der Vonovia, der sehr viele Wohnungen in Stahlshoop gehören, und das sind im Übrigen diejenigen, die in den letzten 10 Jahren noch mit am schlechtesten ausgesehen haben. Also die Vonovia hat nicht investiert, sondern Rendite rausgezogen, und alle anderen, die dort vermieten, also Genossenschaften und Saga, haben ihre Bestände sehr schön modernisiert, und das geht jetzt auch weiter über, auch mit der Vonovia, und die Stadtentwicklung schreitet dort voran, und es sind ja längst nicht mehr alles öffentlich geförderte Wohnungen. Die meisten sind aus der Bindung herausgefallen. Das sind mittlerweile frei finanzierte Wohnungen, immer noch günstig. Das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Und wenn Sie sagen, wir müssen da eine andere Durchmischung hinbekommen, dann ist das auch nicht ein Projekt von 2-3 Jahren, sondern das ist auch eine perspektivische Sache. Alle, die da wohnen, sollen da weiter wohnen können und möglichst natürlich besser und schöner da wohnen können.
Ja, wir sind ja weit davon entfernt, sozusagen Stadtteile zu stigmatisieren, sondern dies war ja nur ein Beispiel, weil dort Wohnungsbau geplant ist. Lassen Sie uns nochmal auf die Probleme der Menschen kommen, die bezahlbare Wohnungen suchen in der Stadt. Das ist ja nicht einfach.
Jetzt kann man erstmal darüber reden, was überhaupt bezahlbar sein soll.
Naja, der soziale Wohnungsbau fördert ja Wohnraum für 96 pro Quadratmeter. Das ist ja sozusagen eine niedrige Eingangsmiete. Wir sagen, damit die Anzahl der Sozialwohnungen überhaupt steigt, müssen mehr gebaut werden. Wie sehen Sie das?
Das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass mehr Sozialwohnungen errichtet werden müssen, damit wir überhaupt wieder aufholen. Also wir hatten einen drastischen Rückgang der Sozialwohnungen seit den 80er Jahren und jetzt haben wir irgendwie knapp über 70.000 noch. Und es fallen jedes Jahr wieder neue aus der Bindung raus. Und das ist der zweite Aspekt. Also wir können eigentlich darüber sprechen, auch ein Programm aufzulegen, Bindungen zu verlängern. Der Senat kann ja Bindungsrückkäufe machen oder Bindungsverlängerungen
machen. Macht der Senat das nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Und das ist eben etwas, jetzt ein weiterer Schritt ist ja auch, die Bindungszeiträume zu verlängern. Das waren bislang 15 Jahre, jetzt geht es bis zu 30 Jahre. Was in die richtige Richtung geht. Wir fordern natürlich eine noch längere Bindung. Wir fordern eben eine im Prinzip über die Gesamtlebensdauer des Bauwerks gezogene Bindung. Die muss ja nicht immer 96 und dann steigend alle 2 Jahre 30 Cent pro Quadratmeter sein. Das kann ja auch einfach so ein Mittelsegment sein. Und das ist auch genau das, was hier in Hamburg fehlt. Also wenn wir sprechen von Wohnraum, den wir brauchen natürlich 6,90 Euro. Wir brauchen aber an und für sich auch die 8, die 9 Euro, die es eben braucht, um die Mitteleinkommen dann mit Wohnraum zu versorgen oder die klassischen PolizistInnen oder Krankenpflegekräfte oder so etwas, ja, also die ja immer gern genommen werden.
Ja, aber die wenig verdienen.
Die nicht so viel verdienen.
Oder nicht so viel verdienen,
die, genau. Die häufig doch mehr verdienen als für so einen § 5-Schein.
Ja.
So, ne? Aber die sich eben nicht die Neubauwohnung für 14 Euro den Quadratmeter leisten können. Wir brauchen dieses Mittelsegment, das fehlt komplett.
Aber vielleicht können wir darüber nochmal reden.
Ja.
Muss man das Förderinstrumentarium, also für Sozialwohnungen, ein bisschen auffächern?
Ja,
muss man sagen, ja. Nicht nur für 6,90, sondern für 7, 8, 9, ja. 10 Euro muss es auch Wohnungen geben. Ist der Senat da nicht richtig unterwegs?
Es gibt ein Mittelsegment, es gibt ja den zweiten Förderweg, der geht dann für 8 Euro den Quadratmeter rüber, wird aber extrem wenig abgefragt. Haben wir irgendwie ein paar hundert Wohnungen?
Woran liegt denn das?
Ja, das frage ich mich ja auch. Wahrscheinlich, weil es nicht attraktiv ist. Also
ist da der Förderbetrag nicht hoch genug?
Offensichtlich. Also offensichtlich sind die Wohnungsunternehmen nicht bereit, da in Masse zu bauen, weil sie eben sagen, das ist für uns nicht attraktiv genug. So. Und wenn ich da ansetze und mir angucke, was habe ich für eine Förderlandschaft, dann bin ich da auf dem richtigen Weg und stelle da die richtigen Fragen.
Gut, also über die Bebauungspläne hat ja der Senat oder die Bezirke Einfluss auf das, was vor Ort gebaut wird. Und darüber könnte man ja sagen, da hat man eine Steuerung. Muss diese Steuerung eventuell nachgeschärft werden?
Ja, ich muss erstmal einen Anlass haben, den Bebauungsplan zu ändern, bevor ich tatsächlich Handhabe habe als Senat.
Aber das wird ja gemacht. Also an den Magistralen beispielsweise finden ja Änderungen statt.
Ja.
Und man will ja dort sozialen Wohnungsbau und anderen Wohnungsbau fördern.
Ja, und dann mache ich einen städtebaulichen Vertrag mit den Investoren, die da eben die Grundstücke innehaben und lege fest, die und die Durchmischung gibt es dann da. Mhm. Wie gesagt, ich denke halt, dass das ein Instrument ist, das aber mehr Durchschlag kriegen kann, wenn tatsächlich die Förderung oder die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung für die Bebauung dann attraktiver wird.
Kommen wir nochmal auf die Volksinitiative zurück. Soweit ich das gelesen habe, will die Volksinitiative auf Hamburger Grundstücken ausschließlich Sozialwohnungen bauen.
Das ist verkürzt.
Wie soll denn das umgesetzt werden?
Das haben Sie verkürzt wiedergegeben. Tatsächlich ist das so, dass die Volksinitiative sagt, auf Hamburger Grundstücken sollen nur Wohnungen gebaut werden, die dann im Anschluss so günstig vermietet werden wie eine Sozialwohnung, die allerdings frei finanziert für jeden zugänglich sind. Ich brauche keinen Zugangszettel dafür.
Aber jetzt mal im Ernst, wenn Wohnungsbauunternehmen bauen, dann wollen sie oder müssen sie auch eine Rendite erwirtschaften. Und wenn das heute schon zu wenig ist, dann müsste doch der Senat hier mehr Finanzmittel hineingeben.
Das ist unser Ansatz. Wir sagen, es ist sinnvoller zu investieren in den Neubau, dass der sehr günstig vermietet werden kann, frei finanziert, an jeden, der den eben haben möchte, um dann damit aber auch langfristig, das ist ja dann die Gegenleistung, ne? Der Eigentümer des Grundstücks gibt sich dann in eine langfristige Verbindung mit der Stadt und bietet langfristig diesen Grund und Boden, diesen Wohnraum auch weiter billig an. Ne? Und das ist eben dieser Deal, der dabei rauskommen soll.
Wir haben ja nun eine ganze Menge Wohnungen, die bereits existieren, die nicht mehr in der Sozialbindung sind. Wie kann man es denn schaffen, dass dieser Wohnraum sich nicht drastisch verteuert? Also das, was man lesen kann, ist, dass die soziale Erhaltungsverordnung beispielsweise, die es ja gibt in Hamburg an verschiedenen Stellen, nicht mehr so richtig funktioniert.
Ja, das sind viele Aspekte. Und die soziale Erhaltungssatzung und dieses sogenannte Vorkaufsrecht, ne, das ja die Kommune mal hatte jetzt und nicht mehr hat wegen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts.
Das müssen wir nochmal erklären. Ja. Wieso ist dieses Vorkaufsrecht so wichtig in Bezug auf Mietsteigerung?
Ja, wir haben in dem sozialen Erhaltungsgebiet erstmal identifiziert eine Bewohnerschaft, die Schutz braucht. Mehr Schutz als das normale Mietrecht. Dazu würde ich gerne gleich noch kommen, zu dem Schutz des normalen Mietrechts. Und in der sozialen Erhaltungssatzung ist es halt so in den Gebieten, dass der Bezirk sagt, wenn dort jemand ist, der eine Wohnung, ein Haus kauft oder umwandelt in Eigentumswohnungen, dann wollen wir das extra genehmigen.
Und, durch den Senat?
Nee, durch den Bezirk.
Durch den Bezirk.
Und wenn ich das Haus dann verkaufen möchte, muss ich das also melden. Und dann war es so, dass die Stadt bisher gesagt hat, wir können im Bereich der sozialen Erhaltungssatzung das Haus kaufen. Und der Kaufinteressent, der konnte das nur dadurch verhindern, dass er sich vertraglich bereit erklärt hat, zu bestimmten Konditionen zu vermieten oder Luxusmodernisierung zu unterlassen oder sonst irgendwas. Das nennt sich dann also Abwendungsvereinbarung. Damit kann man den Vorkauf abwenden. So, dieses Instrument ist also dafür gedacht, zu sagen, wir wollen Heuschrecken oder Kapital.
Menschen, Unternehmen, die viel Rendite rausziehen.
Glücksritter wollen wir abschrecken. Wir wollen diese Leute nicht haben, die sollen abgeschreckt werden. So, und das gab jetzt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das eben im Wesentlichen gesagt hat, diese gesetzliche Regelung ist nicht geeignet, um das durchzusetzen. Das Vorkaufsrecht ist also nicht, kann kein Instrument sein für so eine Abschreckung. Das heißt, jetzt fordern wir und soll jetzt wohl auch losgehen, eine Veränderung des Baugesetzbuches insoweit.
Ne, um da also da sind Sie Schutz voller Hoffnung, dass dort die Bundesregierung eine Änderung herbeiführt.
Unser Bundesjustizminister müsste eine entsprechende Änderung.
Der ist ja nun von der FDP und da setzen Sie aber drauf.
Es bleibt mir nichts als darauf zu setzen. Ich bin nicht unbedingt optimistisch, dass wir sehr viel.
Ist denn der Deutsche Mieterbund mit denen im Gespräch, dass das läuft?
Ja, sicherlich. Mhm. Nur bitte darum Nachsicht, da habe ich jetzt nicht so den Einblick rein, was jetzt vereinbart worden ist mit Herrn Buschmann, bis wann das jetzt alles stehen soll.
Ne? Nur, aber in die Richtung gibt es Planung.
Ja, also eine Bundesratsinitiative ist ja jetzt beschlossen worden und das soll jetzt in den Bundestag eingebracht werden und jetzt bin ich halt mal gespannt, welchen parlamentarischen Weg das dann nimmt. Bloß zurück zu unserem Thema. Wir haben ja die soziale Erhaltungssatzung als besondere Gegend, wo eben besonderer Mieterschutz noch gilt. Der ist, wie gesagt, jetzt gerade ziemlich dünn geworden, der Mieterschutz. So, das heißt, wir haben noch den allgemeinen Mieterschutz, um drastische Anstiege von Mieten zu verhindern.
Und das reicht aber nicht.
Nee, es reicht nicht. Eben. Das ist genau das. Also wir haben für die Neuvermietung die Mietpreisbremse, die an vielen Stellen gar nicht greift.
Also wir brauchen einen Anschub vom Bund.
Wir brauchen ein ganz großes Gesetzpaket, das an vielen Stellen Regelungen schafft, die besser sind als die jetzigen. Und zwar Regelungen, die für den Mietvertragsabschluss eine Dämpfung haben, die für den Verlauf des Mietverhältnisses eine Dämpfung haben und auch schützen zum Beispiel vor Verdrängung durch Eigenbedarfskündigungen.
Sie sind also nicht gegen Mieterhöhung, sondern Sie sagen, die Mieterhöhung muss sozusagen mit den Einkommen steigen.
So könnte man sagen. Also richtig gegen Mieterhöhungen sein, über einen Zeitraum von 50 Jahren oder sowas, kann man, glaube ich, wirtschaftlich nicht. Dafür leben wir in einem Wirtschaftssystem, das so arbeitet. Was wir aber auch fordern, ist, um eine Marktberuhigung hinzukriegen, bis dann die gesetzlichen Bestimmungen da sind, einen Mietenstopp, der über 6 Jahre erstmal gilt.
Ich komme nochmal auf einen Punkt, der uns als Sozialverband jetzt ganz wichtig ist. Die Familien und die Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, müssen ja sehr viel von ihrem Einkommen für die Miete aufwenden. Das steigt auch. 30, 40, 50, manchmal 60 und mehr Prozent. Das kann ja eine solche Familie im Prinzip nicht durchhalten. Was halten Sie von diesen Aspekten, dass man sagt, Gebäudeaufstockung kann man machen. Man kann Gebäude umwidmen, also Gewerbe in Wohnungen umbauen und ähnliches mehr. Gibt das eigentlich genug her oder brauchen wir dringend diesen Neubau?
Also es ist ja immer ein Neubau. Wenn ich aufstocke, mache ich einen Neubau. Oder wenn ich eine Magistralenbebauung mache, mache ich einen Neubau. Und die Familien, von denen Sie sprechen, die so viel von ihrem Einkommen jetzt für die Bestandswohnung ausgeben müssen, die können ja im Grunde genommen nur auf zweierlei Arten entlastet werden. Also ich denke mal nicht, dass eine Senkung der Mieten realistisch ist im laufenden Vertrag. Also brauchen die entweder die Unterstützung durch besseres Wohngeld oder andere Instrumente, ne, Energiegeld, was weiß ich, was man da also machen kann. Oder ihnen muss die Möglichkeit eröffnet werden, umzuziehen in einen günstigeren Wohnraum. So. Und das ist ja genau das Problem.
Jetzt haben Sie gerade schon das Wort Energiegeld in den Mund genommen. Das soll auch kommen, tatsächlich die Vorgabe, dass Hauseigentümer eben halt ihre Gebäude energetisch sanieren müssen. Was bedeutet das denn für die Mieter? Wird das umgelegt über die Nebenkostenabrechnung oder wo müssen sich jetzt die Mieter darauf einstellen, dass sie noch mehr bezahlen müssen, eben halt aufgrund des Klimaschutzes letztendlich im Wohnungsbau?
Ja, das könnte passieren. Ist schwierig, da in die Zukunft zu gucken, weil wir in der Vergangenheit es jedenfalls so hatten, dass bei dieser energetischen Modernisierung die Mieten teilweise sehr drastisch gestiegen sind. Das wurde dann etwas eingegrenzt durch gesetzgeberische Veränderungen, dass also die Umlage weniger hoch war und es auch noch eine Deckelung gegeben hat. Aber immer noch ist es theoretisch möglich, bis zu 3 Euro pro Quadratmeter mehr Miete, ne, zu verlangen. Und wenn das bei einer 50 Quadratmeter Wohnung ist, dann habe ich 150 Euro mehr Mietbelastung pro Monat, netto kalt übrigens. Also nicht über die Betriebskosten, sondern netto kalt.
Das heißt, man müsste eigentlich diesen Anstieg auch stoppen.
Ja, ja.
Und der musste im Prinzip geringer sein oder gar nicht.
Oder gar nicht am liebsten, ist klar.
Ja, aber wenn das gar nicht ist, dann ist ja die Frage, ob überhaupt saniert wird.
Richtig. Der Anreiz fehlte bislang. Also dieses ganze Mieterhöhungsinstrument war ja als Anreiz gedacht vom Gesetzgeber, dass die EigentümerInnen da also sanieren so und die Klimaziele erreichen. Und im Moment ist die Dämmquote oder die Sanierungsquote, also so, die liegt irgendwie bei 1% oder sowas. Ne? Und wir brauchen aber 3%, um bis 2040 oder sowas den Bestand also soweit klimaneutral zu haben. Ne? Und das ist jetzt genau das Problem. Der Staat hat es bisher immer mit Anreizen versucht. So, und das hat aber nicht geklappt. So, und jetzt soll es eben gesetzliche Regelungen geben, Pflichten geben. So, wie das dann am Ende
umgeht. Die Frage ist ja immer, wer trägt das?
Ja, genau.
Trägt das das Unternehmen? Kann das Unternehmen das tragen? Ist ja auch eine Frage.
Richtig.
Wir wollen ja auch nicht, dass die in Not geraten. Das würde ja auch die Mieter treffen. Oder trifft es sofort die Mieter?
Wenn das Unternehmen in Not gerät, dann könnte vielleicht die Saga das Gebäude übernehmen. Dann wäre es ja vielleicht nicht das Schlechteste. Allerdings ist es so, dass wir natürlich sagen, so wie wir hier im Moment das haben, gesellschaftlich. Ne? Wir haben eine hohe Quote von privatem Wohnraum, der vermietet wird. So. Solange das so ist, müssen wir eben gucken, wie wir da diese
Akteure dazu kriegen. Ich sag mal das böse Wort Verstaatlichung.
Ja, das ist,
ist dieses eigentlich sozusagen ein Konzept, was uns dabei helfen würde? Also Verstaatlichung, man kann ja auch sagen, mehr Wohnungen in die Hand von GWG, Saga GWG.
Das wird uns kurzfristig, also als Schlagwort, überhaupt nicht helfen. Das weckt nur Ressentiments, das gibt nur Ablehnung dann. Das hat überhaupt keinen Zweck. Wir sollten unseren kommunalen Handlungsspielraum erhöhen, ja. Auch dadurch, dass es mehr kommunale Wohnungen gibt, ja. Aber die machen wir nicht durch Verstaatlichung, sondern das machen wir entweder, indem wir die Option wahrnehmen, ein Gebäude oder mehrere ganz normal zu kaufen, einfach als Bieter, so. Man kann auch als Stadt, als
Saga was kaufen. Das heißt, die Stadt müsste auf Saga GWG zugehen und sagen, seht zu, dass ihr aus dem Bestand
gibt, wenn was verkauft
alles
wird,
kauft, was möglich ist.
Könnt ihr doch kaufen, so. Und das andere ist eben der Neubau, dass eben vielleicht mehr, gerade auf städtischem Grund, die Saga baut. Also brauchen wir eine starke Saga, die viel mehr Kapazitäten hat.
Und Finanzierungshilfen könnte der Senat bereitstellen, darüber haben wir ja gesprochen. So. Lassen wir uns nochmal über den Klimaschutz sprechen. Wenn wir das machen und wir müssen es machen, dann wird das teurer für die Unternehmen, aber vor allen Dingen auch teurer für die Mieter. Wir haben ja ganz viele Wohnungen, die nicht neu sind, sondern älter. Und da kann man ja nicht so ohne weiteres alles sozusagen so umbauen, dass kein CO2-Ausstoß zum Beispiel mehr ist. Dann gibt es dieses Modell Horner Geest von der Saga. Ist das ein Modell? Da geht es ja darum, dass man nicht nur die Wohnungen saniert, sondern sagt, wir gucken uns das ganze Umfeld an. Mobilität, Heizen, Strom.
Quartiersenergie-Konzept.
Ja, genau.
Ist absolut der richtige Weg, ja.
Ist absolut. Das würden Sie unterstützen?
Ist absolut der richtige Weg. Wir können nicht kleinteilig alles angucken, sondern wir müssen schauen, dass wir da also die Sachen zusammenbinden, weil ansonsten verlieren wir uns da in den Kleinigkeiten. Allerdings auch wieder, es gibt da besser und weniger gut geeignete Quartiere oder Lagen oder Ecken oder Häuser. Das muss man sich alles in Ruhe angucken. Das passiert ja auch. Also ich kann ja wirklich nicht sagen, dass nichts passiert.
Hamburg, aber da müsste ja man mehr sogar Förderung reinstecken, ja, und sagen, so da hilft der Senat, ja, und das ist der Weg.
Hamburg ist ja gar nicht untätig. Hamburg ist ja gar nicht, also Hamburg ist ja an der Spitze der Bundesländer mit all dem. Das möchte ich mal ganz ausdrücklich sagen. Ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass die alle nur nichts gemacht haben. Gegenteil, ganz toll. Nur reicht es eben trotzdem nicht. Und da muss eben noch mehr passieren dann. Und was diese Energiegeschichten angeht, hat es ja tatsächlich zwei Aspekte. Nämlich einmal die Frage der Sanierung des Einzelgebäudes. Die Modernisierung, wo dann irgendein Anteil bei den Mietern landet. Welcher Anteil das dann ist, darüber müssen wir mal diskutieren und auch darüber, wie stark sich der Staat dann engagiert in der Sanierung. Und die andere Geschichte sind eben die infrastrukturellen Geschichten. Da hat der Staat, da hat Hamburg ja auch viel mehr Möglichkeiten, wenn es jetzt um das Fernwärmenetz geht und ähnliches.
Können Sie sozusagen so am Schluss unseres Gesprächs nochmal versuchen zusammenzufassen, welches sind die wesentlichen Aspekte, die wir jetzt voranbringen müssen, welches sind die wesentlichen Forderungen, die der Senat aufnehmen müsste, die Bezirke aufnehmen müssten, damit, ich sag mal, keine Wohnungs- oder die Wohnungsnot in absehbarer Zeit beseitigt werden kann?
Im Grunde geht es darum, dass wir den Anreiz, neu zu bauen, zu sanieren und dann den richtigen Wohnraum zu bauen, tatsächlich schaffen können und der Senat da das Geld richtig investiert und richtig anbietet, da im Gegenzug aber eben auch nicht einfach nur das Geld weggibt, sondern sich auch was dafür zurückgeben lässt im Sinne von einer Gemeinnützigkeit, die sich dann daraus ergibt, dass wir langfristig eben den bezahlbaren Wohnraum haben, dass wir den kommunalen Wohnraum haben und die ganze energetische und infrastrukturelle Debatte, die muss natürlich dann auch geführt werden. Und da bin ich aber auch dankbar, dass das auch passiert.
Ein kleiner Punkt, der aber für viele Menschen wichtig ist, altersgerechtes Bauen, Umziehen von großen Wohnungen in kleine Wohnungen. Das alles funktioniert ja nur in, ich sag mal, relativ kleinem Rahmen, auch die Frage der Barrierefreiheit in Wohnungen. Welchen Weg würden Sie da empfehlen, damit das vorangeht? Muss das auch stärker zum Beispiel vom Senat gefördert werden?
Also Förderung oder die Ausstattung von Wohnraum als altersgerecht im Neubau, das passiert, glaube ich, sowieso mehr oder weniger schon barrierearm. Der Bestand, den wir haben, der ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Und da gibt es Programme, das weiß ich, die sind wahrscheinlich auch noch nicht so breit gestreut, wie sie sein könnten. Das passiert ja sowieso in der Regel im Rahmen einer Vollsanierung.
So wie sich das alles anhört, kommt auf jeden Fall auf unsere Wohnungsbausenatorin Frau Stapelfeld viele Herausforderungen zu. Da ist sie, glaube ich, auch tatsächlich erst am Anfang. Es gibt viele Dinge, die im Bund geregelt werden müssen, die Hamburg für sich aber individuell, glaube ich, noch richtig justieren muss. Herr Dr. Bosse, vielen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Durchsetzen der Interessen der Mieter, die hier alle in Hamburg wohnen und die großen Bedarf danach haben, unterstützt zu werden. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank, Herr Dr. Bosse. Weiterhin viel Erfolg.